Ich habe gesagt, das Material der Literaturwissenschaft ist das Universum von Deutungen, das, wie der Name ja schon sagt, als Literatur vorliegt. Also muss ich erstmal ein paar Bemerkungen machen zu dem, was ist Literatur? Und ich sage, das ist eine Sphäre der Deutungen. Was charakterisiert den Gegenstand, die Sphäre, in der, auf die sich die Literaturwissenschaft bezieht? Also ein paar Bemerkungen zur Literatur. Die Dichtung, ob das jetzt als Prosa oder Lyrik auftritt, als Theaterwerk oder als Roman, die beansprucht, dem wahren schönen Guten zu dienen. So hat es mal die deutsche Klassik definiert, so steht es ja auch in Frankfurt an der Oper überm Eingang. Was kann man dem entnehmen? Wahren, schönen, guten dienen. Die Deutungen der Dichter, die haben die Besonderheit, dass sie ihre Glaubwürdigkeit aus der Form beziehen. Also aus so Kriterien wie Schönheit, Gefälligkeit, Genuss. Also, dass eine Geschichte originell erzählt ist. Ein Gedicht in schönem Versmaß und mit Metaphern verfasst. Manchmal auch im negativen Sinn, also dass man sich abgrenzt, der Dichter sich abgrenzt von etablierten Formen und Stilmitteln. Also dass er zerrissen erzählt, fragmentiert oder wie auch immer das dann heißt. Das ist die Form. Der Inhalt, was Dichter so schön erzählen oder reimen, sind lauter Deutungen der Realität, die allesamt davon ausgehen, dass es in der Welt nicht darauf ankommt, was sie ist, sondern wie der Einzelne sich zu ihr stellt. Was er aus der Welt für sich macht. Also die ganze Literatur ist ein nicht enden wollendes Universum von Geschichten und Idealen über gelungenes Leben. Um das mal als Kurzfassung zu machen. Und das gilt erst recht für die vielen Geschichten, wo das Leben misslingt. Die meisten sind ja tragisch. Und die Geschichten, die werden ja nicht erzählt vom Dichter mit der Botschaft, dann soll man das lassen, sein Glück versuchen in dieser Welt zu finden, seine Heimat in dieser Welt zu finden. Dann soll man es lassen, wenn es nicht gelingt, sondern gerade das Misslingen soll ja unterstreichen, wie wichtig es ist, dieses Ziel zu verfolgen. Also ein Dichter wäre der Letzte, der sagt, na, wenn diese Versuche in der Welt seine Heimat zu finden immer so tragisch ändern, dann sollte man vielleicht mal die Welt verändern, dann passt sie irgendwie zu einem, dann kommt man auf seine Kosten und dann braucht man auch nicht immer nach dem Höheren oder Sonstigem, nach dem Glück zu streben, weil dann ist es ja da. Für den Dichter ist das Scheitern das Argument, es kommt umso mehr darauf an und diese Heimat in der Welt zu finden. Also so drehen sich die ganzen Dichtwerke, diese ganze Sphäre der Literatur immer um die eine Botschaft, es kommt in der Welt darauf an, dass man sich in ihr seine Heimat schafft, sich in ihr bewährt. Es kommt darauf an, naja, Zufriedenheit zu erwirtschaften. Wie gesagt, gerade immer dann umso mehr betont, wenn dieses Bemühen als Scheiterndes dargestellt wird. Also die Dichter sind Zeugen des Pursuit of Happiness. Also was diese modernen Gesellschaften charakterisieren sollen, beziehungsweise was sie in ihre Verfassung geschrieben haben. Also dieses Streben nach Glück, aber nicht im materiellen Sinne nach Geld streben, sondern nach dem höheren Glück streben. Also das gelungene Leben, ein Leben, das mit dessen Maßstäben man zufrieden sein kann. Das ist das wahre Glück. Das ist die Botschaft der Dichter. Also das, damit das jetzt nicht so abstrakt daherkommt, will ich nur, ohne jetzt da ewig Literatur zu erzählen. Will ich es nur an ein paar Beispielen illustrieren, damit man sich was drunter vorstellen kann. Also unter dieser Kurzfassung, sind lauter Deutungen der Welt, die reden vom gelungenen Leben, gerade im Misslingen. Also was weiß ich, nehmen wir mal ein Stück deutsche Literatur, der Thomas Mann erzählt in den Buddenbrocks die Geschichte von der Kaufmannsfamilie im 19. Jahrhundert, deren Mitglieder zerrissen sind im Konflikt zwischen den Pflichten, die die Firma ihnen auferlegt und die Familie und ihre Neigungen, Liebschaften, ästhetischen Neigungen oder ähnlichem. Und letztlich scheitern alle dabei, ihr Leben zu führen. Sie scheitern alle an diesem Konflikt. Also das ist so ein Beispiel für, das Thema ist das gelungene Leben, in dem Fall illustriert an den tragischen Konflikt von Verpflichtungen, auferlegt durch die gesellschaftlichen Konventionen, beziehungsweise in dem Fall die Führung und den Erfolg der Firma und den privaten ästhetischen Ambitionen zum Beispiel oder dem Familienglück. Oder umgekehrt, anderes Beispiel, moderneres, war jetzt auch verfilmt im Fernsehen von Uwe Timm, die Entdeckung der Currywurst zum Beispiel. Es ist ja eine kleine Geschichte, die am Ende des Zweiten Weltkriegs spielt in Hamburg, wo eine bisschen ältere Frau schon einen jungen desertierenden Soldaten aufnimmt bei sich und in den letzten Kriegstagen, wo alles drüber und drunter geht, ihr kleines Liebesglück findet und dann die Story halt darin besteht, dass sie ihm das Ende des Kriegs verheimlicht, weil sie noch ein bisschen länger mit ihm zusammenbleiben will. So, ist eine Story, eine Geschichte, die illustriert, dass selbst unter den elenden Bedingungen eines endenden, vernichtenden Weltkriegs der Mensch in dem Fall sein kleines Glück finden kann. Ja, ist es diese Geschichte. Also immer fragen, wie schafft der Mensch für sich, sich in dieser Gesellschaft zu stellen, sein Leben halt zu leben. Dasselbe gilt für die große Dichtung. Also um nochmal Beispiele zu geben aus Weltliteratur. Sagen wir mal, der Hamlet, der seinen großen, berühmten Monolog hält, also dieser Dänenprinz, der sich dann fragt, soll er jetzt dem Unrecht, was ihm geschehen ist, beziehungsweise seinem Vater geschehen ist, soll er das jetzt rächen oder soll er es hinnehmen? Das ist es mit Sein und Nichtsein, dieser schöne Dialog. Und da ist es die Frage, ja auch, wie führe ich ein Leben, in dem Fall, was soll ich jetzt moralisch richtig tun? Soll ich das Unrecht erdulden oder soll ich mich wappnend ihm entgegenstellen? Ja, das ist da die Frage. Oder jetzt machen wir noch ein letztes Beispiel, nur dann kann ja jeder das ergänzen in seinem Kopf und sich das vor Augen führen. Da ist es so, sagen wir mal, auch die Seite der Lyrik. Ich erinnere mich noch, wie ich mal in einem Seminar, gibt jetzt 30 Jahre zurück, war und da ging es um ein Gedicht der Anakreontik, das ist so leicht und locker aus der Zeit von Goethe, mit kleinen Blumen, kleinen Blätter, die streuten mir mit leichter Hand, gute junge Frühlingsgötter tändelnd auf ein luftig Band. Ist von Goethe, ja, weil von Goethe ist, gilt es dann als berühmt und so weiter. Und auch da ist es, was bringt einem das Gedicht? Das ist die Deutung der Möglichkeit des Kunstgenusses, dann noch der Liebschaft, kommt ja später auch noch, die in schönen Versen beschworen wird. Also auch da mit dem richtigen Sensorium ausgestattet, kann man der Welt einiges abgewinnen. So. Also Fazit daraus ist, die Dichter und deren Produkte sind allesamt die Verkörperung des Standpunkts, es kommt in der Welt darauf an, was ich aus ihr mache. Und sie denken sich ihre Geschichten aus und ihre Figuren, die dann die Welt um diese Frage sich drehen lassen. Also wie sie die Welt deuten und verarbeiten, beziehungsweise wie sie ihre ausgedachten Figuren die Welt deuten und verarbeiten lassen. Das soll es auch sein, worum sich die Welt wirklich dreht. Also ihre Einbildungskraft schafft die Wahrheit, oder es soll, was ihre Einbildungskraft schafft, das soll auch die Wahrheit der Verhältnisse sein. Also im Englischen heißt ja auch diese Sorte von Literatur, die heißt halt Fiction. Also sagt ja aus, das ist ausgedacht. Der Anspruch des Dichters ist, das, was er sich ausdenkt, wie er seine Figuren sich denkt und die Geschichte, die er über sie erzählt, das soll, naja, das Wahre dieser Verhältnisse am Beispiel dieser Person zum Ausdruck bringen. Also das ist dieser Anspruch von Dichtung und Wahrheit. Das soll beides zugleich sein. Und für die Wahrheit, also für die Überzeugung seiner Geschöpfe, der Einbildungskraft birgt nicht die Richtigkeit des Gedankens, sondern die schöne Form der Dichtung. Die soll einnehmen. So existiert erstmal die Literatur. Das war jetzt mal von mir eine kurze Zusammenfassung, was diese Sphäre charakterisiert, diese Welt der Deutung, diese Welt, die davon handelt, wie das Leben geht, des gelungenen Lebens und misslingenden Lebens, also dass es auf alle Fälle darauf ankommt, was der Mensch für sich aus diesen Verhältnissen macht. So existiert erstmal die Literatur und es ist jedem einzelnen Bürger überlassen, jedem einzelnen Menschen überlassen, sie zu lesen, was ihn anmacht, was ihm was gibt, was ihm gefällt, oder auch gar nicht zu lesen und stattdessen vielleicht lieber Fernsehen zu gucken. Das ist Privatsache in dieser Gesellschaft. Wie kommt jetzt die Literaturwissenschaft in die Welt? Also was ist jetzt eigentlich das Bindeglied dazu, dass es an den Hochschulen einen Studiengang Literaturwissenschaft gibt? Und da muss man erstmal sagen, die Literaturwissenschaft kommt durch den Staat in die Welt, der die Beschäftigung mit Literatur zu einer akademischen Disziplin macht. Das ist erstmal banal, das ist ja so. Warum macht er das zu einer akademischen Disziplin? Sein Standpunkt in dieser Gesellschaft ist, dass die Literatur eine so wichtige Sache ist, dass sie so wichtig ist, weil sie Deutungen, Botschaften und Sinnorientierungen liefert, dass man sie nicht einfach dem Lesevergnügen der Massen oder dem Geniestreich von Deutern überlassen darf. Also er ist der Auffassung, die Sphäre ist so wichtig, dass sie unbedingt einer wissenschaftlichen Fundierung und Verallgemeinerung bedarf. Und das hat zwei Seiten. Das hat die Seite, der Stoff der literarischen Weltdeutungen, der soll Allgemeingut sein in der Gesellschaft. Also der soll in der Gesellschaft geistiges Allgemeingut werden. Das ist der eine Punkt der Verallgemeinerung. Und das zweite ist, diese Verallgemeinerung, dass es Allgemeingut in der Gesellschaft, das soll Hand und Fuß haben. Das soll nicht einfach abhängig sein von der Willkür, dass dem einen das gefällt und dem anderen nicht, sondern das soll irgendwie verobjektiviert werden. Das soll der Beschäftigung mit Literatur, der Lektüre, ein Gerüst, ein wissenschaftliches Gerüst eingefügt werden. Das ist die Vorstellung. Also die Lektüre und die aus ihr gezogenen Deutungen, die sollen verobjektiviert werden. Das soll fest, wissenschaftlich, methodisch festgemacht werden. Dafür soll es in der Gesellschaft einen Kanon geben, eine Methode, wie man sich mit der Literatur befasst. Und deswegen, wegen diesem Interesse, diese Sphäre der Literatur und was an literarischen Werken es in Weltdeutungen, Lebensdeutungen es in dieser Gesellschaft gibt, das soll wissenschaftlich fundiert und verallgemeinert sein. Deswegen gibt es bei uns das Angebot, man kann Literaturwissenschaften studieren und das Angebot ist beliebt und es wird auch massenhaft angenommen. So, worin besteht jetzt das Studium der Literaturwissenschaft? Was ich bislang gesagt habe, war ja, was ist diese Sphäre der Dichtung, was gibt sie einem, der das liest, auf was will sie hinaus? Jetzt, was lernt man eigentlich beim literaturwissenschaftlichen Studium? Naja, man lernt den korrekten Umgang mit der Literatur. Und der hat mehrere Momente. Das eine Moment ist, Studierende der Literaturwissenschaften müssen auf alle Fälle mal eines lernen. Sie müssen lernen, die vom Dozenten vorgesetzten Werke, Dichtwerke, nicht einfach mit dem persönlichen Geschmack oder der persönlichen Moral zu vergleichen, wie man das normalerweise tut, wenn man was liest, sagt man, gibt mir was, gibt mir nichts, ist ganz gut, ach, ist langweilig, lasse ich weg. Vielleicht sagt man auch, ich gucke mir eh lieber einen Film an, als immer da dieses hochgeistige Zeug zu lesen oder wie auch immer. Also sie sollen lernen, das nicht mit ihrem persönlichen Geschmack und ihrer persönlichen Moral zu vergleichen und daran gemessen zu sagen, gib mir was, gib mir nichts, ist gut, ist schlecht, ist zu verwerfen, ist zu empfehlen, sondern jedes Stück Literatur als wichtig, als bedeutsam erkennen. Und wie tut man das? Durch das Erlernen von Methoden. Was meint das jetzt? Also wie kriegt man das hin, jedes Stück Literatur im Prinzip für wichtig, bedeutsam, für einen Beitrag zu diesem Universum der Literatur und überhaupt zu unserer geistigen Orientierung zu betrachten? Das lernt man durch das Erlernen von Methoden der Betrachtung. Wobei ich noch eins vorwegschieben will, Ansätze dieses literaturwissenschaftlichen Umgangs kennen die Studierenden, jeder, der diesen Studiengang studiert, schon von der Schule her. Hat ja irgendwie jeder Deutsch gehabt oder Leistungskurs Literatur am Gymnasium und da hat man ja schon gelernt, Literatur zu interpretieren. Wobei ich mich habe belehren lassen, im Unterschied zu unseren Zeiten, sagt man gar nicht mehr Literatur interpretieren sagen, sondern heute verhandelt man mit dem Text oder führt einen Diskurs über den Text oder sowas. Aber im Prinzip läuft das alles auf dasselbe raus. Nämlich, es kommt darauf an, nicht, jetzt mache ich die Opposition mal, einfach einen Text zu erklären, zu sagen, worum ging es dem Dichter? Ganz schlicht in dem Sinne, was wollte er sagen und wie hat er es gesagt, mit welchen ästhetischen Mitteln hat er das gemacht, sondern es, wer den Text interpretiert oder mit dem Text verhandelt, der will der Verkünder einer Bedeutung sein, die in dem Text steckt. Also interpretieren will ja immer sagen, ich will das rausholen, was eigentlich in dem Text steckt. Und das ist nach der einen Seite hin merkwürdig, weil der Dichter gewöhnlicherweise ja ziemlich klar sagt, auf was er raus will. Und der von sich ja, auch wenn er das Buch schreibt, sein Werk schreibt, der Überzeugung ist, dass die Botschaft schon rüberkommen soll. Dass er, was er da erzählt, auch so erzählt und mit den Mitteln, dass das, auf was er rauskommt, für den Leser, wenn er nicht ganz vom Kopf geschlagen ist, deutlich werden soll. Es gibt dann auch wieder so Verfickte, die gerade das verrätseln wollen, aber erstmal im Prinzip ist es so, die wollen darstellen, der Leser soll ja eine Mitteilung mitkriegen. Und der Interpret, der geht erstmal davon aus, und das, ich lese nachher noch ein lustiges Beispiel dafür vor, der geht ja davon aus, erstmal das, und muss davon ausgehen, dass Stück, ob es jetzt ein Gedicht ist oder der Roman, ist ein Rätsel und er mit seiner Interpretation bringt erst zum Vorschein, um was es dem Dichter eigentlich ging. Das ist mal da das Verfahren. Und das hat ein bisschen einen Anhaltspunkt oder eine Grundlage in dem Dichter, weil es ist ja so, der Dichter, also der will natürlich das, was er sagen will, ja auch nicht einfach hinschreiben und sagen von mir aus, es kommt darauf an, Uwe Timm, dass man auch in schlimmen Verhältnissen sein kleines Glück finden kann, zum Beispiel. Das schreibt er nicht einfach als so einen Satz hin, da wäre es ja unmittelbar irgendwie simple Moral, sondern er erzählt eine Geschichte an einem Einzelfall und will darüber die Botschaft transportieren. Und darauf setzt sich der Interpret und versucht dann rauszufinden oder findet raus, um was ging es ihm eigentlich? Was ist also das irgendwie allgemeingültige, sei es der Form, sei es den Inhalt dieses Stückes? Gut, also dieses Interpretieren hat man schon normalerweise in der Schule gelernt und das muss natürlich auch im weiteren Studium angewendet werden, auch wenn es dann heutigen Tags eben komplizierter ausgedrückt wird. Aber das Entscheidende ist, man lernt beim Studium in den entsprechenden Modulen und Seminaren die Methoden, mit denen man Literatur betrachtet. Und Methoden heißt sowas wie Denkschablonen, mit denen man sich dem Text nähert. Ich bringe mal ein Beispiel dafür. Was ist so eine Methode? Man geht über von dem Werk zur Betrachtung des Entstehungsprozesses des Werks. Und das erschließt ganz neue Bedeutungsdimensionen, zum Beispiel durch die Betrachtung der Biografie des Autors, der Einflüsse des Zeitgeists. Also noch ein Beispiel aus der Gegend hier von mir aus, vielleicht hat es der eine oder die andere schon gelesen, liest man das Siebte Kreuz von der Anna Segers, das spielt ja hier im Rhein-Main-Gebiet, allerdings zur Zeit des Faschismus und ist diese Fluchtgeschichte von einem, der im KZ war, Kommunist, und der dann es schafft, als einer von 7 Flüchtlingen durchzukommen und dann über den Rhein nach Frankreich zu kommen. Das ist erstmal die Geschichte. Der wissenschaftliche Kommentar geht jetzt so, dass er sagt, also ein Beispiel für eine methodische Betrachtung dieses Werks geht dann so, dass gesagt wird, zu der damaligen Zeit gab es ein Konzept der Volksfront. Und die Autorin, die Kommunistin war, hing diesem Konzept an und das findet sich auch im Werk wieder. Jetzt muss man sagen, das kann man gar nicht leugnen, das ist auch so. Also das Konzept der Volksfront hieß damals einfach, das war die Vorstellung, angesichts des Faschismus müssen alle Schichten und Klassen zusammenhalten. Und da sollten sowohl die Arbeiter wie die Kleinunternehmer, wie die Christen und so weiter alle zusammen eine Front gegen den Faschismus aufbauen. Und das findet sich auch irgendwie im Stück wieder, durchaus, nämlich in der Art und Weise, dass sie alle diese Charaktere auftreten lässt und deren Distanz zum Faschismus und deren Unterstützung für den Flüchtling zum Beispiel da zutage tritt. Jetzt mal überlegt, was hilft oder was leistet der Kommentar der Literaturwissenschaft? Also wenn man in so einem Seminar sitzt, da ist das Siebte Kreuz Thema und man lernt, sozialhistorisch betrachtet oder biografisch durch Hinzuziehen der Autorin betrachtet, spiegelt sich im Werk der Volksfrontgedanke wieder. Naja, da kann man dazu sagen, ja, irgendwie so wird es schon sein. Die Autorin behandelt eine Thematik, die hat es damals wirklich gegeben. Ja und? Was ist mit der Feststellung gewonnen? Mit dieser Feststellung, das Werk spiegelt die Position der Volksfront damals wieder. Also weder ist ja diese Bemerkung der Auftakt, dass jetzt das Konzept der Volksfront beurteilt würde. Klar, also jetzt wird ja nicht über die Volksfront geredet und was ist das für eine politische Vorstellung und ist die korrekt oder nicht korrekt. Noch ist es der Auftakt, jetzt eine Analyse zu machen, inwiefern taucht denn genau dieses Konzept in dieser Fluchtgeschichte, in diesem Roman, dem berühmten von der Anna Segers, auf. Sondern die Bemerkung ist diejenige, das, was es damals in der Welt gab, in der Politik, das findet sich auch im Werk wieder. Also die Betonung, die Aussage ist, da gibt es ein Entsprechungsverhältnis von dem Werk und der Weltanschauung, also der Weltanschauung der Autorin und dem, was es überhaupt an Diskussionen damals in der Gesellschaft gab. Was ist mit so einer Feststellung gewonnen? Damit ist das Werk ganz grundsätzlich legitimiert, nämlich es drückt was aus, was damals es in der Welt gegeben hat. Und das Interessante bei dieser Sorte, wie findet man das Werk bedeutend, nämlich als Ausdruck dieser Position der damaligen Zeit, muss man weder die Position der damaligen Zeit, also dieser Volksfront, teilen, noch muss man von mir aus auch die Fluchtgeschichte unheimlich gut finden.